Das ist keine Schande. Er ist eine der großen Naturgewalten. Das war keine Hoffnung, das war Instinkt.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholz und Anna Wollner.
Ja, ich gebe diese steile These direkt weiter an die reizende Frau Wollner mir gegenüber. Ist es nun Hoffnung oder ist es am Ende doch Instinkt, was George Miller uns da mit seinem 5. Mad Max Film ab Donnerstag zum Fraß vorwirft?
Ich würde sagen, es ist verlorene Hoffnung und fehlender Instinkt, was George Miller uns da mit seinem 5. Mad Max Film ab Donnerstag zum Fraß vorwirft.
Eieieiei, wir gucken uns das heute natürlich auf jeden Fall mit euch an. Furiosa, a Mad Max Saga. Ich hatte arge Probleme bei der Pressevorführung und ein paar davon sind auch bis jetzt geblieben. Ich spüre leicht, dass es bei dir vielleicht ähnlich gewesen sein könnte. Du hast dir aber zum Ausgleich oder wie soll man sagen, noch ein bisschen Guilty Pleasure gegönnt.
Ja, so ein bisschen das Mad Max der Regency-Epoche, zumindest was die Action angeht. Natürlich Quatsch, ne? Hier gibt's maximal verunglückte Kutschfahrten. Ich habe die ersten 4 Folgen der 3. Bridgerton-Staffel geguckt, hab's letzte Woche schon angekündigt, durfte noch nicht drüber reden, jetzt darf ich's.
Ja, ich warte jetzt schon, freue mich schon auf die von dir kreierte Formulierung. Die Zusammenfassung in 4 oder 5 Worten, ich glaube, mehr waren es nicht. Ihr werdet sie sicherlich im Verlauf dieser Folge zu hören bekommen.
Bis die Kutsche wackelt?
Ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich habe mir noch Mit einem Tiger schlafen angeguckt. Das ist weit weniger Kutschengebumse als in Bridgerton, sondern es ist ein Biopic über die österreichische zeitgenössische Malerin Maria Lasnik, gespielt von Birgit Minichmayr. Bisschen Artifati schon, aber ich fand es doch größtenteils spannend gemacht. Und nach Cannes schalten wir später auch noch.
Dann dieses und auch jenes, aber zuerst geht's ab in die Wüste, in die Ödnis, ins Land von viel Sand, nicht ganz so viel Öl und Benzin und noch weniger Wasser und Essen. In eine Zeit, in der Furiosa noch keine Imperatorin war, keine Charlize Theron-Kriegerin mit einem Arm, sondern ein kleines, vielleicht auch nicht, unschuldiges Mädchen.
Ich bin Furiosa!
Der dunkelste aller Engel. Die Frage ist, hast du das Zeug dazu, dass es episch wird?
Ja, damit geht's los in diesem Prequel zum letzten gesehenen Film von 2015 mit der vielleicht 10-12-jährigen Furiosa und einem Rebellenführer namens Dementus, gespielt von einem bis zur Unkenntlichkeit Plastik-Haken-Nasen entstellten Chris Hemsworth. Und damit sind wir direkt bei meinem allerersten Problem. Ja, was zum Teufel sollte das denn? Also ich habe wirklich einen Augenblick gebraucht. Ich wusste ja, dass Chris Hemsworth mitspielt.
Oh, ich bin so froh, dass du das sagst.
Als er ins Bild kam und habe kurz gedacht, warte mal, das ist er aber nicht, oder doch? Und dann so ein paar Sekunden dauert's und man denkt, warte mal, also so eine offensichtliche, wirklich Plastiknase wie aus so einem Karnevals-Kinder-Clown-Set für 5,99 und mir schien auch dieser Vollbart, den sich Chris Hemsworth ja nun wirklich zwischendurch auch in seiner Freizeit privat wachsen lässt, der schien aber hier im Film plötzlich merkwürdig schlecht angeklebt und ich hatte sofort so einen ersten Fremdel-Moment.
Also du hast gesagt, bei dir hat es ein paar Sekunden gedauert. Ich habe den ganzen Film da gesessen, weil ja Anya Taylor-Joy relativ spät erst kommt, wenn Furiosa dann erwachsen ist. Und ich dachte die ganze Zeit, wann kommt denn endlich Chris Hemsworth? Und irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt oder auf deine Uhr geguckt, weil ich keine hatte und dachte, nee, das muss der sein. Und der sah nicht scheiße aus, aber der war so eine Karikatur, so eine Mischung aus Naturparodie, Charlton Heston in Ben Hur und aber auch, das hast du gesagt, Captain Jack Sparrow, weil der seine eigene Rolle nicht ernst genommen hat.
Richtig.
Wie der da wirklich römischer Streitwagen gleich seine Motorräder durch die Wüste gefahren hat.
3 Motorräder
mit diesem
vor
Teddy im Schritt. Total absurde Rolle als Warlord Dementus ist für mich überhaupt nicht aufgegangen. Und auch diese Geschichte, diese Rachegeschichte, die sich da hochgaukelt. Der Film umfasst 15 Jahre. Ich würde tatsächlich noch mal einen Schritt zurückgehen, beziehungsweise einen Schritt vorgehen zu Mad Max Fury Road. Das war für mich, das ist für mich immer noch einer der besten Filme der letzten, mittlerweile sind es 9 Jahre. Ich gucke den wirklich einmal im Jahr, wie die eine Stunde nach rechts gefahren sind, umgedreht sind und wieder eine Stunde nach links gefahren sind.
Ja.
Ein Film, der Stillstand überhaupt nicht kennt, der war ja wirklich, das war so eine Cirque du Soleil Rockoper. Ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert, bis Tom Hardy das erste Mal was genuschelt hat.
Es fehlen und dieses Mal, wo du gerade sagst, Rockoper, ne? Es fehlen die Gitarren.
Es fehlte so viel. Es gab eine Szene mit diesen großen Stöcken, wo sie auf dem Tanklastwagen hin und her sind. Aber so diese Odyssee, und es ist ja griechische Tragödie mäßig, diese Odyssee, die sie durch die Wüste macht, da steckt der Omer drin. Das hat sich für mich überhaupt nicht erschlossen. Ich habe da gesessen und gedacht, wann geht dieser Film endlich los? Und nach 140 Minuten habe ich das erste Mal gedacht, jetzt geht er los. Und zwar im Abspann, als die Bilder aus Mad Max Fury Road kamen.
Ja.
Und das war für mich der größte Fehler des Films, denn da haben wir im Abspann, du bist extra nochmal zurückgekommen,
gemerkt oder
gesehen, was wir gerade 140 Minuten nicht hatten.
Was wir nicht bekommen haben, genau. Wir sind ja zusammen raus aus dem Kino und ich habe mich wirklich ab dem Zeitpunkt gefragt, was hier passiert ist. Fury Road und jetzt Furiosa Mad Max Saga und dann noch Wasteland. Das wird ja auch wieder eine Trilogie, also wie die Original-3 Teile. Hab mich gefragt, ob George Miller sich in seinem 5. Mad Max-Film wirklich einen Gefallen damit tut, den Mittelfilm einer Trilogie ein Prequel sein zu lassen. Weil auch das hat mich nicht wirklich gekriegt. Ich habe gemerkt, dass diese Geschichte, das kriegen wir auch, ein bisschen zu elegisch erzählt, wie Furiosa ihre Mutter rächen will. Da müssen wir jetzt nichts spoilern, aber auch das hat was mit Dementos zu tun, der da involviert war, was diese Rachegeschichte, die du angesprochen hast, dann überhaupt erst auslöst. Und also weder kommt die Story, die diesen 2. Teil ummantelt, ins Rollen, als auch die Action an sich, mal ausgenommen vielleicht von dieser Tanklaster-Szene, die ist so 7-8 Minuten lang
gefühlt. Und das, was diese Szene macht, macht Fury Road 120 Minuten lang. Und das hat mir wirklich einfach gefehlt. Also ich möchte George Miller jetzt nicht absprechen, Action inszenieren zu können. Sieht alles schon geil aus. Und diese Gefährte, die sind auch kreativ. Und ich kann auch verstehen, was er will. Aber es ist bei mir überhaupt nicht übergesprungen. Und ich habe mich auf keinen Film in diesem Jahr so gefreut wie auf Furiosa, weil ich eben so großer Mad Max-Fan bin und habe echt da drin gesessen und gedacht, scheiße.
Ja, diese Ambivalenz, vielleicht, ich hatte nochmal nachgeguckt, das ist ja schon auch ein bisschen interessant, diese Personalie George Miller, ne, der steht für diese 5 Mad Max-Filme.
Der hat aber auch ein Schweinchen namens Babe gemacht.
Und
Happy Feet.
Ja, er steht für ein Schweinchen namens Babe und Happy Feet.
Film meiner Kindheit.
Also, vielleicht weiß ich nicht, ob man davon irgendwas ableiten kann, will ich gar nicht mal unbedingt so provokativ hier rausposaunen, aber es hat an einigen Sachen gefehlt. Mir war dieser Dementos, dieser Chris Hemsworth-Typ, der war mir zu halbgar und, habe ich auch direkt nach dem Film gesagt, hat sich bis jetzt nicht wirklich geändert. Ich hatte auch Probleme mit Anya Taylor-Joy, so toll ich sie fand in Queen's Gambit, wie eigentlich jeder, der die Serie gesehen hat, aber als Furiosa ist sie mir zu mädchenhaft mit diesen riesen Augen. Das ganze Gesicht besteht ja eigentlich nur aus ihren beiden gigantischen Augen und darunter kommt doch dieser sehr zierlich wirkende Körper, der aber hier auch in so Action-Szenen verbaut wird, wo ich dann schon beim Zugucken auch ein Glaubwürdigkeitsproblem gekriegt habe, habe ich festgestellt.
Ich hatte mir jetzt, ich fand sie jetzt nicht so schlecht. Man hat halt irgendwie jemanden gebraucht, der dann ja zu Charlize Theron hinführt, auch visuell. Das konnte ich schon irgendwie so ein bisschen verstehen. Aber das ist ein Gedanke, der mir tatsächlich gerade kommt. Ich habe mir eben noch mal die Trailer angeguckt. Mhm. Und da wirken einige Szenen so wie Kai aus der Kiste. Also wo sich irgendwo auftaucht, unter Sand ihr Haar nach hinten wirft. So, boah, ich bin Furiosa oder Furiosa. Und diese Szenen, die im Trailer so gestellt wirken, wirken auch im ganzen Film gestellt.
Du fabelhaftes Ding. Kriechst aus einem Grab ohne Gnade tiefer als die Hölle. Und dabei kann dir nur eins helfen, nicht die Hoffnung. Hass. Hass ist keine Schande.
Er ist eine der großen Naturgewalten. Das war keine Hoffnung, das war Instinkt.
Ja, das ist so ein Ding. Und drüber hinaus habe ich mich an ein paar Stellen gefragt, auch wo genau will denn George Miller eigentlich hin? Auch so ein erster Gedanke nach der Pressevorführung war, wie kann dieser Film nicht von Zack Snyder sein?
Weil dieser Sepia-Filter,
der ja, über allem liegt. Dieser krasse Sepia-Filter, mich hat der ganze Film, also wirklich so Comic-Noir-mäßig, auch an 300 erinnert, zumal es auch diesen Off-Sprecher gibt.
Es wird immer Krieg geben. Aber um nach Hause zu kommen, kämpfte Furiosa gegen die ganze Welt.
Also immer wieder mal kriegen wir die Geschichte, die wir sehen, parallel auch aus dem Off erzählt.
Es sind ja auch 5 Kapitel, ne? Es hat ja generell, also ja. Wie der Film anfängt mit der Erbsünde, ne? Der Apfel, der geklaut wird, nicht gegessen. Ja. Das hat ja schon was biblischen Ausmaßes von der Epik her. Hm. Aber ich hatte auch das Gefühl, also die haben tatsächlich mehr CGI gemacht als im letzten Film und das sieht man einfach.
Richtig, ja. Dadurch wirkt es, wie gesagt, oft an einigen Stellen sehr künstlich und ja, also happy bin ich wirklich nicht damit geworden. Die Erwartungen nach Fury Road lagen sehr hoch. Für den dritten Teil Wasteland habe ich gesehen, es ist nicht wahnsinnig viel bekannt, aber Tom Hardy steht ja schon fest als Verpflichtung. Also scheint es dann wieder in die Zeit zurückzugehen von Fury Road und dann war dieser Mittelteil jetzt Furiosa, dann war das irgendwie so ein Gehumpel in der Mitte, was dann noch weniger Sinn ergibt, ehrlich gesagt. Also insofern, es ist nicht die allergrößte Empfehlung, da reinzugehen. Natürlich sind die Bilder an einigen Stellen beeindruckend, in Klammern, wenn ihr genug Fast and Furious Filme gesehen habt, wird euch aber auch die Auto-Action nicht mehr so richtig vom Sockel hauen.
Es ist kein Dune.
Ja, es ist kein Dune und kein Fast and Furious, sondern irgendwas dazwischen mit einer gehörigen Portion 300 und ein bisschen Salz und Pfeffer aus dem Captain Jack Sparrow Regal entscheidet selbst. Ab Donnerstag könnt ihr euch A Mad Max Saga, also Furiosa, selber angucken.
Hochverehrte Leserschaft. Wir waren viel zu lange voneinander getrennt. Endlich ist die feine Gesellschaft nach London zurückgekehrt. Der Verfasserin scheint es allerdings so, als bewege sich unsere feine Gesellschaft mit den wechselnden Gezeiten.
Was für eine Feststellung. Keine, die aus der Wüste kommt und auch keine, die irgendwas noch mit Mad Max zu tun hätte, sondern mit etwas, was wir letzte Woche schon angekündigt haben. Mittlerweile habt ihr es vielleicht selbst schon gesehen oder wenigstens reingeguckt. Die dritte Staffel von Bridgerton. Seit Donnerstag auf Netflix draußen, weil es aber diese bescheuerte Sperrfrist gab, durften wir noch nicht und dürfen erst jetzt drüber reden. Oder besser gesagt, Anna darf das, die mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut hat, der kein Opfer zu groß war. Nein. Und die selbstlos, wie sie
absolut
ist, in diese Welt eingetaucht ist. Anna, für alle, die unter dem größten Stein der Welt wohnen und bei Bridgerton an vielleicht Bridge denken, also das Kartenspiel, nimm uns doch nochmal kurz mit in diese sehr sonderbare Welt.
Hast du jemals was davon gesehen oder sehen müssen?
Ich habe die gesamte erste Staffel gesehen.
Freiwillig oder unter Zwang?
Freiwillig. Nein, ich habe die erste sehr, sehr freiwillig geguckt.
Okay.
War ein großer Lady Whistledown-Fan.
Ja.
Bin dann aber irgendwann im Verlauf der zweiten Staffel ausgestiegen, weil mir wichtige Figuren einfach gefehlt haben.
Das ist ja ein bisschen das Problem dieser Serie, dass sie ja auf 8 Büchern basiert, nämlich der Bestsellerreihe von Julia Quinn. Und in jedem dieser Bücher ein anderer Sprössling dieser Adelsfamilie Bridgerton im Vordergrund steht und deswegen auch Figuren wie zum Beispiel Colin, der jetzt wieder auftaucht, einfach mal auf Reisen geschickt werden oder der Duke of Hastings zu teuer wurde, weil der Hauptdarsteller was anderes vorhatte. Es tut mir leid, dass diese zweite Staffel dich hat hängen lassen. Ich könnte dir sehr ans Herz legen, in der dritten wieder einzusteigen, was man bei Bridgerton ja durchaus auch machen kann. Hm. Man hat halt ein paar Gerüchte in der Gerüchteküche verpasst, weil es ist einfach wunderbar, ne? Also dieses Leben im 19. Jahrhundert in London, diese Oberschicht, die sich auf Bällen und Empfängen trifft und eigentlich nichts anderes macht als zu lästern.
Die für die Menschen unter dem größten Stein der Welt frei erfunden ist.
Das sagst du jetzt. Ich habe es gerade schon angesprochen, in der ersten Staffel die junge Daphne Bridgerton und den Duke of Hastings. Wir hatten, für dich ist das dann auch neu, den ältesten Sohn der Bridgertons, Anthony, der sich in die Schwester seiner eigentlichen Braut verguckt hat und dann diese arrangierte Ehe vorm Altar geplatzt ist. Und erzählt wird das Ganze von Lady Whistledown. Und das ist jetzt tatsächlich dann auch neu für dich, die ja am Ende der zweiten Staffel tatsächlich ihre Identität preisgegeben hat, beziehungsweise zumindest für uns als Zuschauende und für eine Figur im Bridgerton-Universum klar war, wer es denn ist.
Habe ich das doch so lange noch geguckt, weil daran kann ich mich erinnern.
Hast du es zu Ende geguckt?
Habe ich doch die zweite Staffel zu Ende.
Es gab ja zwischendrin noch Queen Charlotte, ne?
Ja,
also dieses Sequel.
Ja, genau, das habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber an die Enthüllung von Whistledown und wer es ist, daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Gut, jetzt in Staffel Nummer 3. Was ist da los?
Jetzt wird's kompliziert, denn Netflix hat das dritte Buch übersprungen und das vierte Buch vorgezogen. Wenn ihr die Bücher gelesen habt, wisst ihr natürlich, wovon ich rede. Es geht jetzt um den eben schon erwähnten Colin Bridgerton und Penelope Featherington.
Das ist doch von Evelyn Hamann.
Das musst du dann ja tatsächlich auch noch wissen, falls du die zweite Staffel wirklich zu Ende geguckt hast, dass Penelope Featherington
aus Middle-Frithem
der Kopf hinter Lady Whistledown ist. Und wir jetzt, obwohl sie ja bisher dann immer nur über die Liebe geschrieben hat, selbst ihre eigene Liebesgeschichte bekommt.
Ich kann nicht länger zu Hause wohnen. Ich muss einen Mann finden.
Haben Sie einen bestimmten Verehrer im Auge?
Das ist doch unser Bruder.
Colin!
Wenn es ein Mann ist, den du suchst, lass mich dir helfen. Sind wir nicht Freunde?
Freunde.
Diese Liebesgeschichte ist natürlich mit ihrem besten Freund Colin und es ist so eine klassische von Freunden zu Liebenden mit allen Höhen und Tiefen und ohne das Ende schon gesehen zu haben, weil Netflix hier ja wieder fieserweise nur 4 Folgen online gestellt hat, 4 kommen dann in einem Monat. Ich gehe stark davon aus, dass die irgendwie zueinander finden.
Jetzt waren das ja bisher in den ersten beiden Staffeln, mal abgesehen von der ein oder anderen vielleicht etwas provokanteren Kameraeinstellung, am Ende doch eher so die klassischen, fast schon spießigen Liebesgeschichten. Frage mich, funktioniert das jetzt auch noch ein drittes Mal oder wird das nicht dann doch für unsere Empfindungen von Beziehungen heute alles ein bisschen zu altbacken?
Also ich würde sagen, ich fand die zweite fand ich auch relativ lahm von der Geschichte her. Natürlich ist das absolut vorhersehbar und durchschaubar, aber darum geht's ja einfach auch, ne? Also, weil diese Serie einfach damit spielt, Seifenoper zu sein, weil sie eine Seifenoper ist, ein bisschen natürlich wie Jane Austen auf Speed oder LSD, aber hier finde ich einfach gerade Penelope Featherington, finde ich eine großartige Figur, wie sie endlich mal die Person sein darf, die sie eigentlich die letzten Staffeln schon war, sich aber immer verstecken musste, so ein bisschen hinter ihrem Mauerblümchen sein und sie wird hier wirklich eine selbstbewusste, emanzipierte Frau, die sich als in Anführungsstrichen alte Jungfer nach 2 erfolglosen Jahren selbst auf den Heiratsmarkt wirft.
Alte Jungfer mit Mitte 20.
Ja, und im dritten Jahr. Ne? Und Colin, der ja von dir zu Recht angekreidet in der zweiten Staffel fast komplett abwesend war, der hat sich in seinen 17 Aufenthaltsorten, glaube ich 17 Städte hat er bereist, der hat sich natürlich auch verändert. Und es gibt viel Drama, nicht nur zwischen den beiden, sondern wie immer auch drumherum und dieses Balzverhalten auf den Bällen. Ne? Also dieses Verkuppeln innerhalb der adligen Etikette, das hat schon was, auch vom erzählerischen Ton, weil es hier eben die weibliche Perspektive ist, die erzählt wird und auch unter den Frauen wirklich Aufklärung betrieben werden muss. Ne? Da stehen 2 frisch vermählte Frauen, die haben sich nicht gegenseitig geheiratet, sondern halt irgendwen und die wissen überhaupt nicht, wie sie schwanger werden können. Von ihrer Mutter werden aber möglichst schnell Nachfahren erwartet, um das Erbe zu sichern und die stehen dann in ihren festgezurrten Kostümen mit den Korsetts und unterhalten sich darüber, wie der eheliche Akt denn am besten vollzogen werden kann oder muss. Also, dass man da mehr machen muss als küssen. Und das hat schon irgendwie so aufklärerisch und aufgeklärt Bridgerton auch anders sein kann, hat das einen großen Unterhaltungswert, weil es auch einfach so ein bisschen so die Zeit widerspiegelt.
Dann lass uns langsam meiner von dir erfundenen Lieblingsformulierung nähern. Die erste Staffel war die, die vor allem durch eine gewisse Freizügigkeit noch bestach. Ich sag mal, die preisgekrönten Kostüme waren ja in erster Linie wirklich nur zum Ausziehen geschneidert worden. Wird dieses Mal jetzt stattdessen, wie du gerade gesagt hast, aber nur über den Akt gesprochen oder kommt kommt es auch zu dem, wie du es nennst.
Also er wird auch vollzogen, keine Angst. Die beiden Frauen, die da etwas hinterherhinken, die lernen das auch. Und ich habe auf die Uhr geguckt, es dauert keine 7 Minuten, bis der erste Mann oben ohne ist. Das sind Sachen, auf die lege ich Wert. Es gibt sehr viel nackte Haut und es gibt auch explizite Liebschaften. Ich formuliere es mal jugendfrei, dass die Kutschen wackeln. Ihr könnt euch auch das F-Wort denken. Ja, dass die Kutschen wackeln. Hauptdarstellerin Nicola Coughlan, die Penelope Featherington spielt, die hat bei Netflix sogar extra angefragt, ob die nicht eine jugendfreie Variante für ihre Eltern schneiden könnten, damit die das auch gucken dürfen. Die wäre dann relativ kurz,
ich diese jugendfreie sagen, ja. Variante. Jede Folge 9 Minuten.
Aber das ist ja auch das, was Bridgerton so ausmacht, ne? Die sehen halt auch noch gut aus, egal. Also kommt auf den Kamerawinkel an, aber und nicht nur die Liebesszenen, ne? Also es ist ja diese bunten Kostüme, ich habe ja immer das Gefühl, da ist ein Süßigkeitenladen in die Luft geflogen. Es ist absolut albern, es ist absolut übertrieben, aber das ist es halt auf allerhöchstem Niveau mit diesem mehr oder weniger erotischen Cliffhanger in der Kutsche, der das Warten für mich auf die letzten 4 Folgen in einem Monat doch sehr, sehr schwer werden lässt.
So, wir haben also geteiltes Leid und das ist ja nur halbes Leid. In diesem Fall ist es eine geteilte Staffel. Die ersten 4 Folgen der 3. Staffel sind jetzt seit Donnerstag auf Netflix. Die letzten 4 kommen dann in einem Monat. Da ist also ein bisschen Geduld gefragt oder ihr timet es so, dass ihr euch das einteilt, sozusagen von jetzt bis dann in einem Monat die 3. Staffel komplett ist. Wir haben noch eine, die könnten wir oben drauf packen, Anna. Eine, die Netflix nicht wollte und die deswegen ab heute auf Disney Plus zu sehen ist. Also ab heute, Mittwoch schon, Pauline. Dabei ist die von den Machern von How to Sell Drugs Online Fast. Wie konnte man die nicht haben wollen bei Netflix und wer ist denn nun Pauline?
Ja, da ist, glaube ich, einiges schiefgelaufen, weil die hatten, glaube ich, schon gedreht, als Netflix dann gesagt hat, nee, wir wollen doch nicht. Und da waren die Jungs und Mädels von der Bild- und Tonfabrik etwas not amused und sind damit dann zu Disney Plus.
Zu Recht.
Die haben gesagt, nehmen wir. Und diese Pauline ist überraschenderweise auch die Hauptfigur. Die ist 19 Jahre alt, kurz vorm Abitur und wird von einem One-Night-Stand schwanger, den sie über so eine Art Tinder kennengelernt hat. Das ist auch direkt die erste Szene. Also diese der vollzogene Akt, nicht in einer Kutsche, sondern in einem Hotelzimmer. Und dieser vollzogene Akt mit der ungeplanten Schwangerschaft hat dann tatsächlich auch die ein oder andere Folge.
Ich kann mit dir kein Kind haben.
Was?
Meine Mutter ist der Teufel.
Folgen sind nicht nur das Baby in ihrem Bauch, sondern auch, wir haben es gehört, übernatürliche Kräfte, die sie auf einmal hat. Denn Lukas, der Typ, der sie geschwängert hat, ist dummerweise der Sohn der Teufelin, die von Andrea Sawatzki gespielt wird.
Ja, das erscheint mir logisch,
schlüssig,
wenn du es so sagst. Ja, also Entschuldigung. Wie sind wir denn da jetzt innerhalb nur weniger Sekunden über die Bild- und Tonfabrik, How to Sell Drugs Online Fast, Netflix und Disney Plus in einem Horror-Fantasy-Mystery-Ding gelandet?
Ja, also ich fand es am Anfang, tatsächlich komme ich später zu, also die Serie hat Horrorelemente. Es ist schon auch so eine Coming-of-Age-Geschichte. Es gibt diese übernatürlichen Momente, es gibt Mystery, es gibt natürlich auch Anleihen in der Popkultur, ne, die zitieren Munter, Rosemary's Baby, Der Exorzist, das ist natürlich alles mit drin und es sieht stylisch aus, weil die MacherInnen der Bild- und Tonfabrik, die haben sich, was Set-Design angeht etc., wirklich nicht lumpen lassen.
Ja, also, dass die Jungs und Mädels dort wirklich richtig was drauf haben, das wissen wir. Philipp Kessbohrer, wenn er zuhört, herzliche Grüße. Wir hätten gerne mit ihm auch über Pauline gesprochen. Irgendwie ging das zeitlich, aber nicht. Vielleicht kriegen wir das nochmal nachgeholt. Also, ich wollte mich um Gottes Willen nicht über diese exzellente Serienschmiede lustig machen. Aber bei der Zusammenstellung jetzt, lohnt sich das?
Also ich war schockverliebt in die Hauptdarstellerin oder auch in die Figur in Pauline, gespielt von Sira Anna Fahl, die schon bei Druck mit dabei war. Ludger Bökelmann, der Lukas spielt, den kennt ihr vielleicht aus Die Discounter, eine Serie, die ich bis heute noch immer nicht geguckt habe. Es ist schon ein junger, cooler Cast, die Serie ist divers, sie hat auch diverse Themen, aber, und das finde ich immer so ein bisschen ein Todesstoß für eine Serie, die 6 oder 8 Folgen, ich glaube 8 Folgen hat. Ich habe 2 Folgen gebraucht, um wirklich in die Story reinzukommen. Als ich drin war, fand ich es cool, aber ich kann total verstehen, also haben wir ja schon oft gesprochen,
ja,
ne?
Ja.
Es gibt so viel, was man gucken kann und gucken sollte. Und wenn ich 2 Folgen brauche, also ein Viertel, dann ist es tatsächlich schwierig.
Das ist lange.
Es lohnt sich, durchzuhalten, aber ich kann auch jeden verstehen, der nach einer Folge sagt, puh, komme ich nicht rein.
Das bei dem Überangebot, das wir haben, wirklich eine ganze Menge. Ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, obwohl ich es noch nicht geschafft habe, reinzugucken, würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, den Kolleginnen und Kollegen von der Bild- und Tonfabrik so viel Vorschusslorbeeren und so viel Credit quasi mitzugeben, um zu sagen, vielleicht macht ihr es auch und haltet mal so diese ersten beiden Folgen durch. Wenn es euch dann nicht packt, dann skip next. Ansonsten findet ihr vielleicht auch rein. Ihr könnt es auf jeden Fall schon ab heute, also Mittwoch, 22. Mai, dieses heute meine ich, auf Disney Plus bingen. Pauline, ich werde es, wie gesagt, auf jeden Fall noch nachholen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Ich kann so nicht arbeiten.
Das nennst du arbeiten?
Lenk nicht ab. Es sieht hier aus wie, ich weiß nicht wie. Das Mikrofon steht ganz schief.
Das hast du gerade umgeworfen.
Das Mischpult steht nicht in der Mitte. Die Kabel sind alle völlig durcheinander. Die Schreibtische hier sind voller Papier und Stifte und Gedöns und alles liegt durcheinander. So geht es nicht. Ich wünsche mehr Respekt und Aufmerksamkeit und ich sage diesen Podcast jetzt ab.
Was für ein bemerkenswerter, interessanter Anfall von Tom Westerholt, Diva.
Ja, oder? Habe ich mir abgeguckt von Maria Lasnik.
Ah, ist mal noch. Das Porträt im Schnee, das wird nicht verkauft.
Du boykottierst dich selbst, wenn du mich diese Bilder jetzt nicht verkaufen lässt.
Dass du mir ja alles umhängst, dann ziehe ich die Ausstellung zurück.
Ja gut, das hört sich nach Künstlerin an. Malerin, hattest du gesagt, zeitgenössisch, Österreicherin. Mehr weiß ich über diese Frau allerdings tatsächlich nicht.
Und das ging mir ganz genauso und eben das hat mich neugierig gemacht. Denn Maria Lasnik war halt nicht eine der zigtausend brotlosen MalerInnen des 20. Jahrhunderts, deren Bilder dann in irgendwelchen Schränken vergammelt sind, bis die dann irgendwann mal jemand gefunden und auf dem Flohmarkt verramscht hat. Sondern sie hat, zumindest so in ihren letzten Lebensjahrzehnten, auch richtig verkauft, war weltweit anerkannt und geschätzt. Es gab und gibt nach wie vor mehrere Gemälde von ihr, die Hunderttausende bis über 1 Million Euro eingebracht haben.
Das klingt soweit nach einer spannenden Biografie, aber wie erzählt der Film denn hier davon?
In gleich mehreren Ansätzen, sage ich mal, oder Grüße aus Karlau, Kunstgriffen in dieser Umsetzung von Regisseurin Anja Salomonowitz. Zum einen spielt Birgit Minichmeier diese Künstlerin in jedem Alter. Das machen sie ganz am Anfang so, als Maria Lasnik, geboren 1919, so in den 20er Jahren als junges Mädchen, fast an einer Infektion stirbt. Da liegt sie in so einem Bett, in so einem österreichischen Bauernhaus und die ganze Familie, hochkatholisch natürlich, steht um sie rum und vollzieht da fast so einen Exorzismus bei ihr. Die beten dann immer irgendwie Maria, Mutter Gottes, gebenedeit, seist du unter den Weibern oder irgendwie sowas. Ich kenne diese Gebete nicht. Und da wird sie kurz von einer Kinderdarstellerin gespielt und dann machen sie es so, dass die Kamera quasi einmal schwenkt und wieder zurückschwenkt und dann liegt halt in denselben Klamotten nicht mehr die Kinderdarstellerin, sondern dann liegt halt Birgit Minichmeier in diesen Klamotten, in diesem Bett. Und das ist auch die Szene, wo es zum ersten Mal zum Bruch mit der vierten Wand kommt. Also so Monologe direkt in die Kamera gibt's ab da dann häufiger.
Du siehst mich aber maximal verstört.
Ja.
Warum eine 47-jährige Birgit Minichmeier als Kind?
Das ist wohl der Versuch zu zeigen, wofür Lasnik als Künstlerin stand, nämlich eben für zeitgenössische und auch zeitlose Kunst, für informelle Malerei, die sie quasi zusammen mit ihrem zeitweise auch Partner und Maler Arnulf Reiner erschaffen hatte, also diese informelle Malerei. Man sagt Lasnik nach, sie sei als junges Mädchen schon weise und als alte Frau mit 90 immer noch sehr jung gewesen. Und deshalb spielt das eben auch alles Birgit Minichmeier. Ist manchmal ein bisschen schwierig, weil der Film nicht chronologisch vorgeht, sondern immer mal wieder springt. Und dadurch, dass es halt immer Birgit Minichmeier ist, weiß man dann manchmal nicht, in welchem Jahrzehnt sind wir jetzt gerade. Da muss man sich behelfen, beispielsweise mit den Autos, die man dann im Bild sieht. So sind das jetzt die 60er vielleicht oder doch eher die 80er. Ist ein bisschen konfus, aber gut. Eine entscheidende Rolle spielt auf jeden Fall sowohl in der Biografie als dann auch im Film ihre Mutter, die muss sehr übermächtig gewesen sein, ist im Film auch so ein Kopf größer als sie und das muss ein sehr schwieriges Verhältnis gewesen sein.
Ihr unterstützt die, wo ich kann, aber du musst heiraten. Ich bin Mola, will heiraten nur einen, der meine Brüder versteht.
Du kannst lang warten.
Ja, darunter hat Lasnik wohl lange gelitten, dass ihre Familie nie wirklich hinter ihrer Malerei stand. Sie sollte gefälligst so schöne Familienporträts malen. Damit könne man Geld verdienen, hieß es so vor allem in den 50er, 60ern, so in der Nachkriegszeit. Aber nicht mit dieser komischen Schmiererei, fand die Mutter.
Komische Schmiererei, sagen die einen. Ich frage nach, was war das denn genau für eine Malerei?
Naja, also Maria Lasnik hat selbst immer gesagt, sie male nicht den Gegenstand Körper, so wie man es beim Porträtmalen tun würde, also 1:1 abzeichnen, sondern sie male menschliche Gefühle und zwar von innen nach außen.
Wenn ich einen Menschen ansehe und abzeichne, muss ich einen Teil von mir aufgeben.
Und das waren oft sehr große Bilder, also so 1x2 Meter oder noch größer, immer so klar dominiert von einer oder zwei leuchtenden Farben wie rosa, pink oder türkis vor weißem Hintergrund. Teilweise auch verzerrte menschliche Körper, die unterschiedlichste Gefühlswelten ausdrücken. Sehr berühmt von ihr wurde zum Beispiel so ein nacktes Selbstporträt, auf dem Lasnik sich eine Pistole selbst an den Kopf hält und eine wirklich mit dem Lauf genau ins Auge der Betrachter zielt. Dieses Bild heißt dann Du oder Ich. Und mit ihrer Art Körper zu zeigen, also auch nackte weibliche Körper, wurde sie, ohne dass das jetzt damals schon so geheißen hätte, aber tatsächlich auch zu einer Vorreiterin von Body Awareness und Body Positivity. Also Lasnik hat auch einen langen Kampf gegen viele ihrer männlichen Mitstreiter und Widersacher in der Kunstszene geführt. Auch als sie Anfang der 80er Jahre erste deutschsprachige Kunstprofessorin werden sollte.
I only do it if they give me this. Same money they give to Joseph Beuys.
Ist wirklich sehr spannend, weil ich diese Künstlerin überhaupt nicht kannte und mich jetzt durch diesen Film angefangen habe, für ihre Bilder zu interessieren.
Nun kenne ich dich auch schon definitiv länger als Maria Lasnik und deswegen höre ich ein Aber bei dir raus.
Ja, weil der ganze Film aber, um es aufzugreifen, auch hier und da ein bisschen zu selbstverliebt inszeniert ist von Salomonowitz, fand ich. Also ich verstehe natürlich, dass man einen Film über eine so exzentrische, obwohl gleichzeitig oft introvertierte, auch schwierige, diverse und verschlossene, kauzige Künstlerin, dass man so einen Film auch dementsprechend aussehen lassen will. Mir ist das dann aber immer zu viel bevormundend, wenn man dann zum Beispiel auch seinen Film in die dominanten Farbtöne der Künstlerin taucht. Also Birgit Minichmayr sitzt da ständig so Ton in Ton pinker oder weißer oder türkiser Feinripp-Unterwäsche vor weißen Wänden, um zu zeigen, dass halt Lasnik hier gerade wieder über irgendwie ein neues Bild nachdenkt oder die Kamera ist einfach wirklich zu lange auf einem Waschbecken, aus dem die ausgewaschene Pinselfarbe in so einem Strudel in den Siphon verschwindet, bis nur noch Farbpigmente im Becken kleben bleiben, damit wir auch wirklich als Zuschauer alle die Begriffe von Vergänglichkeit oder Reduktion in der Kunst verstanden haben. Also grundsätzlich mag ich es nicht, wenn FilmemacherInnen versuchen, mir so ein Gefühl für die Geschichte aufzudrücken. Das hatte ich hier so ein paar Mal, da dachte ich, ja, also versuch doch bitte als Regisseurin hier nicht noch mehr Künstlerin zu sein als deine Protagonistin, um die es geht. Ich möchte ganz gerne als Zuschauer immer selbst entscheiden dürfen, wie ich das, was ich erzählt bekomme, finde. Geht mir zum Beispiel auch immer so mit Filmmusik. Also je mehr Geigen du mir in die Ohren fiedelst, desto unberührter werde ich von dem, was ich da sehe.
Du hast ein Herz aus Stein.
Ist richtig, ja. Also, wir sehen eine spannende Frau. 2014 ist sie mit 94 Jahren in Wien verstorben. Sie hinterlässt eindrucksvolle und wirklich krasse Bilder, für die ich mich jetzt sehr interessiere. Nur, wie gesagt, die kosten deutlich über 100.000 Euro, wenn die heute den Besitzer wechseln. Also damit werde ich wohl keiner von denen mehr werden.
Ja, wenn ihr das nötige Kleingeld habt, dann kauft euch ein Gemälde. Wenn ihr weniger das nötige Kleingeld habt, dann geht einfach ins Kino, in den Film über die zeitgenössische Malerin Maria Lasnik. Der kommt ab Donnerstag im Kino mit einem Tiger schlafen. Da muss ich jetzt nochmal kurz nachhaken, mit einem Tiger schlafen. Warum heißt der Film so?
Hat man noch gar nicht gesagt, das stimmt. Ja, weil das naheliegend ebenfalls der Titel eines ihrer ganz berühmten Bilder ist.
Hätten wir das auch geklärt und reisen jetzt mal mit euch flugs von Österreich ein bisschen weiter nach Südwesten, ans Mittelmeer, an die Croisette, ins beschauliche Städtchen Cannes, das immer so lange beschaulich ist, bis da einmal im Jahr die Weltelite des Geschichtenerzählens auf die Leinwand einfällt zum jährlichen Filmfestival.
Wir haben es über, ich möchte gar nicht sagen, wie viele Ecken geschafft, eine Leitung nach Frankreich herzustellen. Und in dieser Leitung sitzt nicht irgendjemand, sondern der fabulöse, über die Grenzen hinaus bekannte Alex Soyer. Wir grüßen dich so herzlich.
Bonjour, sagt man hier.
Bonjour, das haben Tom und ich auch mehrfach gesagt, als wir im Cannes-Pool waren. Wir sind quasi, sprechen aus Erfahrung von über das, was du jetzt berichten wirst. Und deswegen, das Festival läuft seit einer Woche. Wie sehr auf dem Zahnfleisch geht ihr? Könnt ihr noch? Habt ihr Hornhaut auf den Pobacken?
Ja, vor allen Dingen Tom und ich waren ja zusammen in einer WG hier für die ARD unterwegs, was immer noch ziemlich legendär war. Es war auf jeden Fall ziemlich lustig. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, diesmal, also das letzte Mal ist 9 oder 10 Jahre her. Davor war ich auch, glaube ich, 9 Jahre nicht hier. Also ich habe so immer im Jahrzehntewechsel so einen Eindruck von Cannes. Und ich gehe schon ziemlich auf dem Zahnfleisch, kann ich nicht anders sagen. Es ist nicht so leicht, alle Filme immer zu sehen und die Termine dazwischen zu kriegen. Man rennt halt immer nur in so einem kleinen Viertel herum, so im Umkreis von, 500, 700 Metern um den Festivalpalast so ausdehnt und versucht da irgendwie durchzukommen, je nachdem wie voll es ist. Voll ist es hier immer. Nachts auch, wenn man vorgestern bin ich nachts um 1 Uhr aus dem Kino gekommen und dachte, hallo, wo bin ich hier auf dem Rummel? Das gibt's ja nicht. Jede Straße voll belegt, die Restaurants alle voll. Also so voll habe ich es damals auch wirklich nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wir sind damals einfach, Alex, wir sind einfach regelmäßiger zum Strand gegangen abends.
Ihr wart doch immer nur schwimmen.
Mit einigermaßen erschwinglichem Dosenbier, wenn du dich erinnerst. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, weil wir ja die letzten Tage...
Das warst du. Ich trinke kein Bier.
Aber die letzten Tage haben wir noch beide hin und her überlegt, wie lange es her ist. Ich habe nachgeguckt. Es ist tatsächlich 2014 gewesen, also es ist auf den Schlag 10 Jahre her, dass wir zusammen da gewesen sind.
Ja, siehst du?
Ich habe ja so ein bisschen Historienrecherche betrieben. Zum einen, um rauszufinden, wann wir gemeinsam da waren, nämlich 2014. Damals mit uns zusammen im Wettbewerb David Cronenberg, damals mit Ganz Maps genau. to the Stars, erinnere ich mich. Auch Michel Hazanavicius ist 2014 schon da gewesen, genau wie dieses Jahr auch wieder. Und weil ich 2015 nochmal da war, sind mir die Fun Facts ins Auge gesprungen. 2015 hatte Fury Road von George Miller dort Premiere und Emma Stone war auch dort mit Irrational Man von Woody Allen. Die ist dieses Jahr wieder mit dabei, zusammen mit Yorgos Lanthimos. Der war 2015 auch in Cannes mit The Lobster. Genau wie Paolo Sorrentino, der dieses Jahr auch wieder im Wettbewerb ist. Und Jia Sanke aus China war 2015 und auch jetzt 22 wieder im Wettbewerb. Also dieser alte Vorwurf, Cannes sei so same, same, not different. Ist das Thema bei euch, dass in Cannes irgendwie immer dieselben FilmemacherInnen sind?
Naja, du hast ja jetzt schon erwähnt, Paolo Sorrentino und David Cronenberg beispielsweise, da muss man ja schon fast ein Jahr finden, wo sie nicht da sind. Das
Wobei
ist hier
Sorrentino
natürlich
manchmal
der Stand.
Auch nach Venedig geht, wenn er 2 Filme im Jahr
ja,
hat.
Ja, aber er gehört auch zu den beiden, die 7-mal hier waren. Also, und David Cronenberg in diesem Jahr. Und in der Aufzählung wird es ja schon deutlich. Natürlich sind hier sehr, sehr viele, die wirklich vorher schon mal da waren, die eine Palme gewonnen haben, die im Wettbewerb im Ensemble d'un Regard waren, in der offiziellen Auswahl. Also viele, die eben einfach wiederkommen und die immer wieder auch gerne eingeladen werden. Das macht so ein bisschen, natürlich hat man so einen schalen Beigeschmack, aber auf der anderen Seite, naja, es sind halt auch wirklich tatsächlich großartige Filmemacher in den meisten Fällen und meistens haben sie dann auch großartige Filme dabei. Abgesehen natürlich von Sir Francis Coppola, der in diesem Jahr ja mit Megalopolis da war. Und das war eine Megabombe, würde ich sagen.
Da können wir gleich noch drüber sprechen. Ich finde es immer spannend, es sind 22 Wettbewerbsfilme. Du hast ja eben von den Filmemachern gesprochen, nämlich es sind nur 4 Filme von Frauen. Also Cannes ist das große A-Festival, wo die Frauenquote noch weit von paritätisch entfernt ist. Ich würde gerne über die 4 Filme der Frauen sprechen, sofern sie denn schon liefen. Andrea Arnold zum Beispiel, der lief, glaube ich, schon. Bird, wo unter anderem auch Barry Coogan mitspielt und Franz Rogowski. Haben dich die Frauen bisher überzeugt an der Croisette?
Also Andrea Birds Film ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert gewesen. Franz Rogowski spielt da, ist im Grunde die Titelfigur, also Bird, eine Traumfigur, eine wirklich typische Franz Rogowski-Rolle, ein seltsamer Vogel, kann man nicht anders sagen, der im Leben eines kleinen Mädchens auftaucht, was an der englischen, in so einer Themse-Stadt, Gravesend heißt die, lebt und ja, einen sehr, sehr jungen Vater hat, Barry Cook, und versucht da irgendwie über die Runden zu kommen, so sozialkritisch, Kitchen Sink sagt man ja in England dazu, also so Arbeiterklasse, dieses Niveau, und er taucht aber da auf als so eine Fabelfigur, die auf der Suche nach irgendwas ist. Und Andrea Arnold hat das ganz schön beschrieben in der Pressekonferenz, dass die erste Idee, die sie zu dem Film hatte, war ein nackter Mann auf einem Hochhaus da eben in dieser Gegend. Und daraus ist dann dieser Film entstanden. Und das ist kraftvoll. Das ist nicht ganz rund, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist eine Form eben von sozialkritischem Märchen und wunderschöne Musik. Und also der hat mich auf jeden Fall sehr bewegt, fand ich einen sehr, sehr starken Auftritt von Andrea Arnold, die aber ja natürlich auch Veteranin ist hier im Kino. Ja, und der andere große Film, dann kommen wir wieder fast auf David Cronenberg zurück, Body Horror, wobei er heute noch mal darauf hingewiesen hat, er mag den Begriff eigentlich nicht. Er kommt damit klar, weil er ist eben auch ganz schön griffig und jeder weiß so ein bisschen zumindest, was damit gemeint ist. Body Horror, damit ist ja auch Coralie Fajar hier in Cannes zum ersten Mal im Wettbewerb mit The Substance. Da geht es schlicht und ergreifend darum, Demi Moore spielt die Hauptrolle, alternder TV-Star, sieht natürlich immer noch top aus, aber irgendwie, ja, ein bisschen hängt's und der Erfolg lässt nach und sie hat natürlich große Selbstzweifel und da kriegt sie eben ein Angebot, ein besseres Ich zu erschaffen und zwar buchstäblich zu erschaffen aus ihr heraus mit einer Substance. Also eine namenlose Firma bietet ihr eben an zu sagen, guck, nimm hier diese eine Spritze und dann gibt es ein neues Ich von dir, sozusagen ein Klon, der wird dann von Margaret Qualley gespielt. Und der Trick bei der ganzen Geschichte ist, die müssen das im 7-Tage-Wechsel machen. Also 7 Tage liegt die eine dann auf dem Badezimmerboden, nackig, und dann ist die andere wieder dran. Nur Margaret Qualley, hat dann zu viel Spaß an der ganzen Geschichte und verlängert diese Tage und dann wird's ziemlich dramatisch, ziemlich blutig und ziemlich böse in diesem Film. Und Coralie Fajar hat das wirklich ganz, ganz wunderbar gemacht und also auf jeden Fall einer der Favoriten auch in diesem Jahrgang. Also insofern kann man schon mal glücklich sein, dass die beiden Frauen oder 2 von den 4 Frauen im Wettbewerb auf jeden Fall Bemerkenswertes abgeliefert haben.
Dann lass uns doch noch mal kurz bei den größeren Namen bleiben, weil du eben schon angesprochen hast, also Francis Ford Coppola, vielleicht der Übername im Wettbewerb, was die Filmemacher angeht, Megalopolis. Du hast gesagt, es war eine ziemliche Bombe. Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
Ja, da kann man unendlich natürlich drüber erzählen, weil die Geschichte geht natürlich im Grunde schon bei Apocalypse Now los. Das Ganze ist halt ein riesiger Mythos. 40 Jahre lang will und hat er an diesem Projekt gearbeitet, Megalopolis. Und dann ist natürlich da die Erwartung unglaublich groß. Er ist eine Filmlegende, Adam Driver spielt mit, Aubrey Plaza spielt mit, aber eben auch Shia LaBeouf. Und spätestens da sollte man aufmerken, Shia LaBeouf in dem Film hat einen langen Zopf und spielt meiner Ansicht nach ja wie immer eine Karikatur. In so einer Science-Fiction-Welt, Adam Driver spielt einen Stadtarchitekten, der eine Vision für eine bessere Zukunft hat. Das Ganze ist so angesiedelt als römisches New York, also spielt heute, hat aber auch gleichzeitig so eine Noir Anspielungen drin. Also es ist nicht ein ganz normales und heutiges New York, sondern irgendeins, was so auch in die 30er Jahre passen würde, aber mit moderner Technik, und bezieht sich aber auf die Römische Republik. Und ja, und ist ein letztlich einfach nur heilloses Durcheinander aus Ideen, die dann aber auch unglaublich platt sind, und aus visuellen Einfällen, schauspielerischen Einlagen, die alle so überzogen sind. Also Adam Driver läuft auch die ganze Zeit mit so einem schwarzen Umhang rum, und dann denke ich immer die ganze Zeit, warum kann man ihn in diesem Film mit diesem schwarzen Umhang herumlaufen lassen? Da erinnern wir uns einfach sofort an Star Wars, das geht alles nicht. Aber auf jeden Fall sind da so viele Entscheidungen drin, die falsch sind, und es ist so ein unglaubliches Durcheinander, dass es wirklich, ja, eigentlich schade ist, dass er hier in den Wettbewerb gekommen ist, aber auf der anderen Seite kann man es natürlich auch verstehen, weil Francis Ford Coppola ist Francis Ford Coppola, und man darf natürlich auch nicht vergessen, Apocalypse Now hatte damals auch erstmal große Schwierigkeiten, bis er dann diese Position erreicht hat, die man ihm heute eben zuschreibt. Er hat zwar die Goldene Palme gewonnen, aber es hat dann doch noch ein bisschen gedauert, bis daraus wirklich so ein Meisterwerk wirklich wurde in der Ansicht, im Kanon der Filmkritik oder der Filmkenner.
Um von der Megabombe zum Guten zu kommen, ihr habt eben in Cannes Erinnerungen geschwelgt. Ich schwelge jetzt auch mal kurz. Ich war vor 6 Jahren in Cannes im ARD-Pool und habe im Kino gesessen. Man weiß ja oft vorher nicht wirklich was über die Filme, und war in der allerersten Vorführung von Parasite. Und wir kamen alle raus und haben gedacht, man kann den Laden hier dicht machen, besser wird's nicht. Der Hype blieb. Hat sich fast ein Jahr lang natürlich hingezogen. Gab es bei euch jetzt schon so einen Moment, wo ihr gedacht habt, Festival vorbei, wir haben die Goldene Palme gesehen?
Ach mein Gott, wenn du von Parasite redest.
Ja, es tut mir leid.
Da schwelge ich ja auch in Erinnerungen. Und da weiß man es dann auch wirklich sofort, nicht?
Ja, also ja, das ist ja, man merkt das ja oft schon in der Pressevorführung oder auch in der Festivalpressevorführung, die von der Atmosphäre ja nochmal anders sind als normale Pressevorführung in Berlin oder anderen Städten, dass da wirklich gerade man bei der Geburt etwas Großem dabei ist.
Oder auch wenn es nicht vielleicht der Gewinnerfilm ist, aber diese Momente, in denen man weiß, man hat was ganz Besonderes gesehen, wie zum Beispiel damals kann ich mich erinnern, Blau ist eine warme Farbe, Lea Seydoux und Adele Exarchopoulos, die glaube ich dieses Jahr auch wieder bei dem Film dabei ist. Also diese Momente, wo du aus dem Kino kommst und denkst, also hier habe ich was gesehen, das habe ich so in der Form noch nie vorher gesehen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, leider gab es diesen ganz, ganz großen, also diesen unglaublichen Aha-Moment, diesen, ich weiß, das ist entweder der Gewinner oder einfach der wichtigste Film, der uns jetzt die nächsten Zeit auch begleiten wird. Diesen Moment gab es noch nicht wirklich. Es steht ja noch aus Paolo Sorrentino, den gucke ich heute Abend, Parthenop. Darauf setze ich große Hoffnung. Sorrentino ist für mich einer der größten Filmemacher. Ich liebe fast alle Filme, und der ist immer für eine große Überraschung und für bewegendes Kino gut. Der steht also noch aus, also wer weiß, da kann ja noch was kommen. Bislang das, was dem am nächsten kommt, ist natürlich Jacques Audiards Emilia Perez. Also man hört sich das erstmal an, den Inhalt, ein Drogenbaron, der wird von einer Anwältin, Zoe Saldana spielt sie, begleitet bei dem Versuch, nicht nur auszusteigen aus dieser Drogenwelt, also ein ganz, ganz fieser Drogenboss, also einer, der dann die gesamte Welt irgendwie in Kontrolle hat, und er möchte halt eine Frau werden, ganz simpel, und sie hilft ihm dabei und begleitet ihn dann danach, oder sie dann danach besser gesagt, eben auch als Frau, wie sie dann versucht mit seinen Kindern im Grunde wieder Kontakt aufzunehmen und auch mit seiner Ex-Frau. Ich sag dann in dem Fall jetzt mal seiner, weil damit man genau weiß, was es ist. Und das ist unfassbar. Und vor allen Dingen, das Ganze ist ein Musical. Und das ist so bewegend, so ergreifend, so schön gemacht, auch so witzig dann eben wieder. Und das kommt wirklich so der rundesten, bewegendsten Kinoerfahrung, die ich hier bisher gesehen habe, einfach mal am nächsten. Yorgos Lanthimos war ja auch hier mit seinem Film Kinds of Kindness. Emma Stone haben wir ja schon erwähnt. Die würde ich mal als eine der schönsten, irritierendsten Erlebnisse hier auf jeden Fall verbuchen können. Das sind einfach, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass es einfach so eine Spielerei ist. Also Emma Stone, Willem Dafoe spielen mit, Jesse Plemons spielt die Hauptrolle eigentlich. Und es sind 3 Filme, Triptychon, die haben eigentlich nichts miteinander zu tun, eben außer, dass es so Akte der Freundlichkeit in all diesen dreien gibt. Und ansonsten ist einfach alles komplett schräg, schräge Gestalten, schräge Geschichten, absurde Momente, seltsame Kultführer, seltsame Beziehungen, Menschen, die Menschen essen, irgendwelche Hunde, die auf einmal auftauchen und dann eben immer wieder, also es gibt dreimal einen Abspann in diesem Film und man kommt einfach raus und ist komplett irritiert und weiß überhaupt nicht, was mit einem gerade passiert ist.
Wie immer bei Yorgos Lanthimos.
Und das kennt man bei Yorgos Lanthimos und hat mich halt wirklich so ein bisschen eher erinnert an seine früheren griechischen Werke, als er eben noch wilder war. Und er ist ja schon auch als mit seinen amerikanischen Filmen ist er ja nicht unoriginell, muss man ganz sagen, oder nicht mit seinen amerikanischen, sondern mit seinen englischsprachigen Filmen. Aber das geht halt wirklich so fast schon griechisches Experimentalkino. Es gibt auch einen griechischen Chor, es gibt dissonante Klavieranschläge die ganze Zeit, die einem immer so in Spannung halten. Also das war auch auf jeden Fall ein sehr, sehr eindringliches Erlebnis.
Ich würde gerne noch einen Namen kurz in den Raum werfen. Dazu müssen wir nochmal sagen, dass heute Dienstag der 21. Mai ist, denn es läuft auch ein Film von Mohammad Rasoulov im Wettbewerb in Cannes, dem iranischen Filmemacher, der vor einiger Zeit aus dem Iran geflohen ist, weil ihm dort wie vielen anderen Medienschaffenden Verfolgung gedroht hat. Es ging auch um eine langjährige Haftstrafe. Es hieß dann, er sei geflohen irgendwo nach Europa. Du hast, glaube ich, heute seinen Film The Seat of the Sacred Fig gesehen. Und es steht die ganze Zeit, Alex, das Gerücht im Raum, Mohammad Rasoulov würde eventuell auch in Cannes jetzt auftreten.
Ich hatte vorhin gedacht, als ich den Film gesehen habe, den ich noch nicht habe sehen dürfen, weil wir wissen ja, der wird erst Freitag gezeigt. Das heißt, ich darf jetzt wirklich auch nicht viel darüber sagen. Hatte im Augenwinkel gedacht, es hätte jemand gesagt, er ist schon in Cannes. Ich habe dann aber nochmal nachgefragt. Also es scheint noch nicht so zu sein, dass er hier ist. Es ist auch noch nicht klar, ob er wirklich kommt. Ich persönlich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wenn er nicht kommt. Also mich würde das schlicht und ergreifend wundern, warum sollte er nicht als Filmemacher, als Künstler, wenn er dann jetzt die Gelegenheit hat und kein Verbot hat, dann die Gelegenheit auslassen und nicht hierher kommen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er hierher kommt. Und das Einzige, was ich über den Film sagen kann, The Seat of the Sacred Fig, wenn er nicht schon vorher die Haftstrafe hätte antreten müssen, nach dem Film hätte er es auf jeden Fall, hätte er die nächste bekommen. Das kann man auf jeden Fall schon mal so sagen. Und er ist toll.
Dann warten wir damit auf jeden Fall noch ab, bis der sozusagen spruchreif ist nach seiner Cannes-Premiere am Freitag. Danken dir sehr herzlich für deine Zeit.
Wir hoffen, du kommst zurück nach Deutschland am vermutlich Sonntag oder Montag, wenn EasyJet keine Flüge streicht.
Dinge, die passieren können, wenn man in Cannes ist.
Das hatten wir, das war doch aber auch ein schönes Duett, was wir da gemacht haben.
Das stimmt, wir müssen es kurz auflösen. Ich war ja auch nicht in Cannes, aber in Südfrankreich und der Flieger, der mich hätte nach Hause bringen sollen, hätte Alex nach Cannes bringen sollen, also nach Nizza. Und unser beide Flüge wurden gecancelt und ich bin dann über Barcelona zurück und Alex über Paris nach Cannes. Kann man auch mal machen.
Kann man machen, muss man nicht machen, gehörte zu den ärgerlichsten Erfahrungen auf jeden Fall in diesem Jahr, vielleicht das sogar im Leben oder zu einer der ärgerlichsten, die ich jemals mit einer Fluggesellschaft hatte.
Ja, wir sind bei dir, Alex, zumindest in Gedanken. Mach dir noch ein paar schöne Tage, schieb den Stress ein bisschen beiseite, geh an einer Korsett spazieren, wenn du 5 Minuten Zeit hast. Wir wünschen dir gutes Wetter, tolle Filme und gutes Durchhalten noch bis am kommenden Sonntag dann die Palmen verliehen werden und danach kommst du schön zu uns zurück nach Berlin, bitte.
Mache ich. Und ich danke euch für das nette, angenehme Gespräch und wünsche euch einmal einen schönen Nachmittag, Abend, schöne Tage noch. Und ich werde die hier an der Korsette und mache mich mal direkt auf ins Kino, würde ich sagen.
So. Ab mit dir ins Dunkle. Wir sagen auch à bientôt. Das war eine Stunde Film für diese Woche.
Jetzt nächsten Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin passt ihr bitte schön auf euch auf und macht keinen Quatsch. Bleibt schön gesund und guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Ich habe schon wieder vergessen, was es auf Französisch heißt, deswegen sage ich aufs Deutsch. Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.